Ja, hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, zum 177. Mal sitzen wir am Stammtisch und wir haben heute eine echte Legende bei uns. Ich muss wirklich sagen, Mentor, Vorbild für uns alle, längst dienender Sportreporter und längst dienender Redakteur beim Kurier. Servus, Wolfi Winheim.
Danke. Wäre lieber der Jüngste und nicht lang dienen.
Ja, aber das ist das Alter, kann man sich nicht verdienen. Wir sind sehr froh, dich da zu haben. Aber wir haben in der Vorbereitung der Sendung gemerkt, wir haben schon einen Elterntag gehabt, nämlich den Hans Huber. Das ist ein 44er Baujahr und Hans Huber hat auch sehr viele schöne Geschichten erzählt. Aber du natürlich mit deiner Erfahrung, glaube 15 Olympischen Spielen, mindestens so viel Skiweltmeisterschaften, wenn nicht mehr, neunmal bei den Fußballweltmeisterschaften. Und du hast zu einer Zeit beim Kurier schon geschrieben, 1966, da ist der noch mit der Windelhosen den Ball nachgerannt im Floridsdorf. Also das ist schon...
Zwei Jahre habe ich keine Windelhosen mehr.
Wirklich nicht. Hast du schon laufen können, aber einen Ball hast du gehabt, nehme ich an.
Ja, noch zu reden, da bin ich schon gesprintet.
Im Hof mit deinem
Bruder. In der Wohnung damals noch.
In der Wohnung habt ihr Fußball gespielt?
Na sicher.
Vom Allerfeinsten. Nein, 1966 und ich kenne dich ja auch schon sehr, sehr lange. Wir haben auch einmal, glaube ich, verhandelt wegen einem Vertrag für den Kurt Falk, den ich alles dazu mal... Und da gehe auch Anfang der 90er rein, weil du warst vor einer WM, Ski-WM in Saalbach, Golfkrieg. Jetzt haben wir, sagen wir, 99 Tage vor der Fußball-WM, ist wieder im Nahen Osten ziemlich ein Krieg ausgebrochen, der nicht weiß, wo führt er hin, was bringt es. Es nimmt uns natürlich die Vorfreude für diese Weltmeisterschaft. Ist das vergleichbar dazu mal mit der Ski-WM? Weil die Ski-WM in Saalbach war für Österreich sowas wie die Fußball-WM jetzt für die Welt ist.
Ja, wobei... Dann kurz vorher hat es noch Diskussionen gegeben, ob man es absagt. Ne? Ja. Gerade die Deutschen haben sich da sehr aus dem Fenster gelernt, haben gesagt, kann man nicht machen. Und nach der heutigen Situation, wenn man heute so strenge Maßstäbe anlegen würde wie damals, dürfte überhaupt nichts mehr stattfinden. Mhm. Aber damals war es wirklich so, der Golfkrieg ist ausgebrochen, da waren wir gerade in Wengern und sind die Mitte Jänner und die Amerikaner haben das erfahren, sind am selben Abend noch abgereist. Okay. Und sind am Abend gestanden bei der Bahn oben in Wengern. Und dann war es ganz unsicher. Ich kann mich erinnern, auch in Saalbach selber. Ich durfte beim Enhanse damals wohnen und im Hotel. Und das vor meinem Zimmer ist immer auf und abgegangen. Ein Polizei, weil am selben Stock haben damals die Skidamen, die amerikanischen, dort gewohnt. Ja.
Klar, dass der WW dort ein Quartier war, wo die Skidamen sind. Ja, der Bumhansi war in der Nähe. Nein, aber es ist natürlich schon, wie du sagst, dazu mal war das auf der Kippe, ob diese WM stattfindet. Es war dann eine super WM, eine schöne Wetter-WM, jeden Tag Sonnenschein. Der Stern des Stefan Eberhardt ist aufgegangen mit seinen zwei WM-Titeln und ich sehe ihn noch, wie er den Zillertaler Hochzeitsmarsch spielen muss mit der Deutschen. Aber du warst natürlich auch 1978 bei der WM in Fußball-WM in Argentinien schon dabei. Und das war ja dazu mal auch nicht so lustig, weil die politische Situation sehr speziell war. Aber wie war es eigentlich, 78 zu berichten von Cordoba? Wie hat das funktioniert? Schreibmaschine, Faxgerät? Oder wie muss man
sich vorstellen? Ja, Reiseschreibmaschine hat es gegeben, Faxgerät hat es auch gegeben, damals schon. Und ich weiß nur, ich bin immer, wäre heute undenkbar, um eins in der Nacht vom Pressezentrum quer durch Buenos Aires gegangen, hat mich keiner angerührt. Also das waren die...
Ja. Durch den Zeitunterschied
natürlich auch? Ja, aber es war so, damals war es so, da konnte man die Militärjunta war sehr präsent, also furchterregend, aber natürlich vor Ort hat man nicht mitbekommen, was mir heute noch nicht geglaubt wird. Ich habe zwei, drei Leser, die immer noch böse sind, behaupten, wir haben das alles gewusst, was damals passiert ist. Okay. Wir hätten nie rüberfahren sollen.
Das heißt, da hätte man boykottieren müssen eigentlich, genau, so wie genau. Der Staat dort vorgegangen ist.
Beinahe wäre boykottiert worden, die WM auch von österreichischer Seite aus anderen Grund, weil wenige Tage vor dem Abflug wurde um die Prämien gestritten.
Okay.
Unter
in Linderbrunn, oder?
In Linderbrunn, genau. Und ich bin dort rausgekommen und da war eisige Stimmung, jedenfalls. Und der Secanino hat schon gedroht, damit die Juniorenmannschaft zu schicken, was natürlich dann nicht passiert ist. Aber, und in Argentinien selber hat es natürlich auch in der Rundberichterstattung einiges gegeben, was verschwiegen wurde, auch von meiner Seite. Aber da war die berühmte Geschichte, wo die Damen im Camp waren und genau. Streiterei und hin und her.
Ach, Aufstieg aus der Vorrunde wurden die eingeladen, oder?
Genau, weil es war so, damals ein Sponsor von einer Bank, die haben versprochen, wenn unsere
Aufsteigen,
dann dürfen alle Frauen nachkommen, was natürlich die, die es versprochen haben, nie geglaubt haben.
Dass Spanien, Brasilien, eben, das war ja die Vorrunde,
eben, wo man gesagt hat, da kommen
sie nicht aus. Eben, Schweden, Spanien, genau. Brasilien.
Und damit wurde nicht gerechnet. Und dann natürlich Krankl und Co. und gesagt, was ist, haben sie sofort an das erinnern können, was war. Und dann sind die Damen in Brasilien, in Argentinien gestanden. Ne? Also. Und dann war der Streit, dürfen sie eine Nacht im Camp sein. Das war in einem Gewerkschaftsheim, 40 Kilometer außerhalb von Buenos Aires. Und damals wurden wir so streng bewacht, also nicht wir, die Mannschaft, haben das Schützengraben rauskommen vor dem Quartier und da konntest du nicht hinein. Also die Österreicher waren wirklich bewacht wie in Fort Knox.
Wahnsinn.
Unglaublich war das damals. Ja, aber.
Und es war natürlich Ernst Happel auch. Das ist auch einer, der mit der Militärjunta eigens umgegangen ist, weil den Happel hat das nicht gekratzt. Der hat immer zwischen Politik und Sport.
Stimmt. Da hat er mir wirklich sehr imponiert, weil es war zwei Tage vor Finale, mussten alle antanzen.
Argentinien.
Wie Taylor, der dann später Lebenslegen gekriegt hat.
Staatspräsident.
Und das sind zwei Spieler, die haben Spanisch von die Rede gehalten und zwei Spieler haben sie halt hinten ein bisschen leise unterhalten und haben es gleich gekriegt mit Gewehrkolben von. Und der Happel hat das gesehen, ganze Mannschaft abgezogen. Ne? Und war, ja, und auch das ganze Finale dann war ja sehr umstritten. Das ist vorher, der Fantin Kerkhoff hat immer gespielt mit einer Ledermanschette am Arm, weil er.
Zulassen.
Und das ist ihm eingegangen und auf einmal, 20 Minuten vor dem Anpfiff, hat es geheißen, der darf nicht spielen. Ne? Mhm. Und der Happel, jeder andere oder viele andere werden ausgezogen. Der Happel eiskalt hat gesagt, okay, aber dann, der muss wieder frisch aufwärmen. Und das dauert so lang. Und dann haben sie gewusst, der Satellit wird. Hat viel Geld gekostet, Fernsehübertragung, musste alles pünktlich sein, hat er dann doch gespielt. Happel hat sich durchgesetzt.
Unvorstellbar, die Geschichten heute, 99 Tage vor der Beginn der größten WM aller Zeiten mit 104 Spielen in 16 verschiedenen Orten, drei Länder, die vereint sind, mit Trump und Infantino, zwei verhaltensauffällige Typen, die uns schon die Vorfreude ein bisschen gestohlen haben bei der Auslosung. Wie geht's dir, wenn du so Geschichten hörst wie dazu mal? 78, oder Wolfi war. Dann war er natürlich 90 dabei, wo du es dort geschossen hast beim letzten Sieg Österreichs bei einer WM. Dann 98 war das letzte Mal dabei. Jetzt sind wir endlich wieder dabei, haben uns gefreut, aber es wird eigentlich, je näher das kommt, derzeit ein bisschen mit Bauchweh.
Ja, ich hätte am liebsten noch
Stunden
mit Wolfgang da sitzen und dem zuhören, die ganzen Geschichten, die da so rund um seine großen Ereignisse, wo er halt überall war, erzählen kann. Aber natürlich ist es besorgniserregend, ne? Das muss man schon sagen. Also das, was jetzt im Nahen Osten passiert, ist natürlich nicht wirklich leugnend. Und auch das in Mexiko, ne? Mexiko ist ein Ausrichter. Und dort lügelt ein Drogenkrieg der ersten Garnitur. Und da muss man halt schon sehr bedenklich dort hinschauen. Wir werden uns alle überraschen lassen müssen, wie das dann am Ende des Tages wirklich sich anspielt. Aber es bringt uns natürlich alle zum Nachdenken und überschattet diese Großveranstaltung, auf die wir sich ja alle gefreuen. Und vor allen Dingen, wir Österreicher jetzt einmal gefreuen, wir sind wieder qualifiziert einmal für die Weltmeisterschaft. Wir gefreuen uns, dass wir dort hinfahren. Auch die Gruppe ist jetzt, sage ich mal, in einem machbaren Bereich angesiedelt mit Argentinien klaren Favoriten, aber Jordanien und Algerien, zwei Mannschaften, wo ich glaube, die sind wirklich gute Mannschaften, wir dürfen die überhaupt nicht unterschätzen. Und da werden wir einmal schauen, wie wir sich da darauf vorbereiten und was in weiterer Folge halt in dem Umfeld überall alles passiert.
für uns Senioren angenehm, weil mit der senilen Bettflucht 4 und 6 Uhr in der Früh, die Anstoßzeiten, da können wir dann ein gemeinsames Barbecuing beim Frühstück machen. Also, wir haben mal schauen, wie das abgeht. Wolfgang, 78, unglaublich, dass du als Zeitzeuge da dabei warst, Cordoba und die ganze Geschichten. Wie viele österreichische Journalisten waren da dort und warst du die ganze Zeit bei der, nicht bei der Mannschaft, weil du bist ja nicht zugekommen, wegen Schützengraben und Abschirmung und so. Aber was hast du dir in Argentinien dazu mal gegeben? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es waren relativ viele Journalisten dort. Also von jeder Zeitung war einer dort. Und wir haben in Buenos Aires gewohnt und ich habe ein zweites Quartier gehabt in Mar del Plata, weil da waren die Gruppengegner. Eigentlich auch mit dem Hintergedanken, weil man gedacht hat in der Redaktion in Wien, wir kommen eh nicht weiter und der andere, ich sollte schon über die Gegner berichten und über die nächsten, was nachher kommt. Wenn wir ausgeschieden sind, so war es in Wahrheit nicht, Gott sei Dank.
Schoko Schachner dann gleich ein super Tor gemacht, wo er die Golden Jahre gekriegt hat. Also wir haben Spanien geschlagen, wir haben gegen Brasilien, wir haben unglaubliche Ergebnisse gehabt und sind dann in eine Zwischenrunde gekommen, haben dort aber von den Holländern ziemlich eine draufgekriegt.
Und da kann mich genau erinnern, es war so, der Gerhard Zimmer und ich, wir und der Charlie Pointner waren nur 3 bei dem Match, bei dem 1-5, bei dem Cordoba, war auch in Cordoba. Und es war so, wir sind schon im Flieger gesessen und da war Unwetter, wieder alles raus. Und ich bin dann mit dem Gerhard Zimmer mit dem Zug die ganze Nacht nach Cordoba gefahren.
Das ist eine ewige Strecke.
Und dann haben wir dort das Match gehabt, das 1-5. Und da kann ich mich genau erinnern, der Reis Bergen, damals Vize-Weltmeister, nur Ersatz. Und vorher im Pressezentrum, heute undenkbar, dass ein Ersatzspieler ins Pressezentrum, also in der Dress kommt, im Trainingsanzug ins Pressezentrum.
Und über den Teamchef schimpft er, glaube ich.
So, genau so war es. Und er sagt zu uns, weil wir in Deutschland, hat er gesagt, nein, heute Eicher, der spielt das komplett. Er hat nicht gesagt, warum.
Er hat Ernst Happel gemeint.
Er hat den Happel gemeint und wir haben keine Chance. Mit wir meint er damals die Niederländer. Die Wahrheit war eine andere. Der Happel mit seiner genialen Taktik.
Und da ist rein genau ausgeschaut.
Obermeier Erich hat das Tor gemacht. Und dann von dort weg wieder am Flughafen, triste Stimmung. Und dann ist Folgendes passiert. Jetzt haben die Spieler schon geschimpft, sehr Senekovic, manche, vor allen Dingen, die nicht gespielt haben. Ja. Und auf einmal geht das Licht aus am Flughafen und alles dunkel, Panik fast schon. Und haben es geglaubt, irgendein Terroranschlag, war aber nicht so. Im Dunkeln alle über die Stufen runter, wieder zum Bus ins Hotel, weil aus irgendeinem Grund ist Stromausfall, Gewitter und hin und her, es war kein Terror, aber eben was anderes.
Höhere Gewalt.
Ja, und dann, die sind dann am nächsten Tag in der Früh geflogen mit einer Militärmaschine.
Und du bist mit dem Zug zurück, oder?
Nein, ich habe mit dem Zimmer Gerhard im Pressezentrum auf einem Holzstuhl übernachtet. Und am nächsten Tag mit der letzten Maschine, der einzigen, die gegangen ist, nach Buenos Aires zurück. Und das war wirklich, ich habe nie gefürchtet vom Fliegen, aber da war es hagelig. Wir sind gelandet und Aquaplaning gewesen. Und die Maschine geschlittert und ist so viel von Zaun von dem Platerstäbli gestoppt. Das war ein bisschen hagelig. Ne?
Ja. Unglaublich. Es waren natürlich auch sensationelle Geschichten, die man dort erlebt hat. Und es war ja dann in Österreich dieses 3:2 gegen Deutschland euphorisch. Da hat man es gefeiert. Drüben, ihr habt es ja nicht so empfunden, weil Österreich war ausgeschieden, hat gegen die Deutschen gespielt, man hat die Deutschen nur mitten nach Hause nehmen können. Unglaublich, dass dann eigentlich Spieler der deutschen Mannschaft in dem österreichischen Flieger gemeinsam zurückgeflogen sind nach Europa und da halt in Österreich waren alle euphorisiert, weil nach Ewigkeiten hat man wieder Deutschland besiegt, aber dort war die Mannschaft sehr zerstritten, Spieler untereinander zerstritten, das Trainerteam nicht gut, eine schlechte Stimmung.
Es war die Stimmung eigenartig, ich meine, es war zerstritten, waren es nicht, sage ich mal, aber es war eigenartig, zum Beispiel der Jarakurtl ist in einer Ecke gestanden, angefressen, weil er gerade vom Säcke, vom Finale, also vom letzten Match nicht mehr aufgestellt Leck, wurde.
Hat ihn ausgenommen.
Genau, weil er hat ihn zum Sünder gemacht für das 1-5. Wobei der Kurtl war halt genau der Spielertyp, den der Säcke nicht so gefallen
hat. Er war ja dazu ein Star, er war glaube ich der teuerste Verkauf nach Valencia. Ja,
natürlich, also er war ein Star und er war aus meiner Sicht auch nicht so schuld. Ja. Der Schneckerl ist in der Kabine gestanden, hat fast geweint, aber nicht vor Freude, sondern weil Friedl Konzilia hat ihm heftige Vorwürfe gemacht, weil er gegen einen Hölzenbein das Kopfballduell verloren hat im eigenen Strafraum und die Deutschen dann das zweite Goal gemacht haben.
Also trotz 3:2-Sieg war der Prohaska Verlierer im Sieg.
Und heute kann ich es ja zugeben, der Hans wird nicht begeistert sein, aber der Krankl hat mir damals seine Schuhe gegeben. Und so bin ich draufgekommen, dass die meisten mit Gummel gespielt haben. Okay. Er hat mir seinen Tag gesagt, du spielst auch Fußball, da hast meine Schuhe. Und das waren aber seine Geschraften. Die Geschraften haben wir gedacht. Okay. Mit denen hat er noch nicht gespielt. Mit denen hat er gespielt gegen Holland und Italien. Aber sie haben auch, also die Siebene von der ÖV gespielt. Mit den,
hat aber auch,
ja, weil sie gedacht haben, ist eh schon wurscht. Außerdem war der Boden relativ hart.
Obwohl die waren angenehmer wie die Geschraften.
Und dann bin ich gestanden auf ein Taxi wartend in der linken Hand, die Reise schreibt man in der rechten Hand seine Schuhe.
Herrlich.
Und habe auf ein Taxi gewartet und es kommt nicht. Aber gut.
In Cordoba.
Aber wir haben das damals nicht so empfunden, einschließlich auch der Senekovic nicht, weil am nächsten Tag bin ich mit ihm auf der Florida einkaufen gegangen und hat er noch gehandelt, dass er die Schuhe die eh nur 20 Schilling gekostet haben, um Zähne gekriegt haben.
Florida ist die große Einkaufsstraße, die Marhilferstraße von Buenos Aires, also ein bisschen größer, breiter, 2 Kilometer lang. Also aber dort kauft man sich halt die Ledersachen und das, was halt Argentinien hergibt. Und viele fesche Verkäuferinnen, weil die Argentinierinnen ausgesprochen hübsche Frauen. Also
das muss ich auch noch dazu sagen, natürlich völlig neutral, objektiv. Aber es waren also jede... Wie wahrscheinlich von der Junta ausgesucht, aber jede im Pressezentrum, jede Mitarbeiterin.
Hast du das Thema, du dort geschlafen im Pressezentrum?
Hallo, ich kann nur dementieren, aber es war so wirklich, also so viele attraktive weibliche Wesen wie dort, hat man nie wieder gesehen.
Kann ich dir unterschreiben. Ich war auch in Cordoba bei Argentinien-Rallye und, keine Frage. Es ist dann weitergegangen, also da ist dann Barcelona aufgepoppt von Hans Krankl, da ist natürlich sein italienischer Verein von Prohaska aufmerksam geworden. Wie gesagt, Valencia hat sich den, ich glaube, es war dazu mal in der Zeit der drittteuerste weltweit Transfer, Jara und so. Also die Mannschaft hat natürlich aus dem Erfolg was gemacht. Man hat sich 4 Jahre später wieder für Spanien qualifiziert und war in Spanien dann schon sowas wie ein bisschen Geheimfavorit. Hat dann aber, da war die Stimmung dann nicht mehr so gut. Dann ist Gijón gekommen, die Schande von Gijón, kommt wieder Algerien ins Spiel. Also wie hast du die dann in Spanien erlebt?
Also da war es dann wirklich so, in Argentinien war die Mannschaft nicht zerstritten, aber in Spanien hat es dann eigene so
Gruppen gegeben.
Und wobei man sagen muss, wir haben immerhin davor zuerst gewonnen. Ne?
Ja, klar.
Und die Deutschen haben sie in Wahrheit blamiert. Ne?
Die braucht man jetzt.
Und dann hat sich, ich glaube bis heute noch nicht, dass das von vornherein ausgemacht wurde.
Ja, hat sich dann so ergeben.
Hat sich so ergeben.
Und alle haben es eingesehen, bis auf den Schoko. Also das Ergebnis, ja, das hat für beide.
Der Schoko war sogar auf mich best beim Interview danach, weil der war für alle best damit. Und ich bin angerufen worden aus Wien. Ich habe damals ein WM-Buch geschrieben und dann den Titel Immer wieder Österreich. Mhm. Und das haben sie dann beim Barbecue am Rathausplatz öffentlich verbrannt.
Wirklich?
Ja.
1:1 gegen Deutschland, immer wieder Österreich.
Ja,
dein Tagesbuch.
Aber es war die Stimmung. Zuerst, wir haben ja gewohnt, also wir durften damals bei der Mannschaft wohnen, womöglich. Und
Wo war das?
In Kandas. Okay. So 20 Minuten außerhalb von Gijón. Mhm. Ein Spieler ist immer, der später ein erfolgreicher Spielervermittler wurde, ist immer gegangen, Händchen haltend mit einer
ja, so genau wollte man es jetzt gar nicht wissen.
Nein. Ja. Und dann haben die es gesehen vom Hotel aus.
Sehr gut.
Ja, aber der Latzke war Teamchef, der Schürl Schmidt war ein unheimlich netter Co-Teamtrainer, sehr, sehr nett. Mhm. Wahrscheinlich zu nett, aber.
Ja. Es war eine Star-Truppe da zumal schon, es waren die Legionäre da, es war eine gute Mannschaft, aber es war halt dann nicht mehr diese 11 Freunde und diese Einheit, die man braucht hätte wahrscheinlich, um danach weiterzukommen.
Ja, Bruno Petzer war nicht mehr ganz fit.
Stimmt, aber Schlüsselspieler.
Ja, hat immer.
Dann hat es wieder ein paar Jahre gebraucht, aber 1990, wo der Andi dann auftaucht ist. Und da hast du den jungen Andi Ogris kennengelernt, was das für ein giftiger Stürmer und Offensivspieler war. Ja. Und dann in der Toskana mit Hickersberger war natürlich auch eine sehr schöne WM-Italien, auch für dich?
Ja, war eine schöne WM. Das Quartier war super.
Wir haben das, ich bin nicht so hergesagt, das war wie Schutschikurs.
Ja, wir haben gehabt, dass der Gigi, glaube ich, war der Quartiermacht, der Ludwig.
Weinkeller.
Ja, im Weinkeller zwischen riesige Weinfässer haben wir unsere damaligen Laptops gehabt und haben dort geschrieben. Ja, und der Schneckerl war Botschafter.
Eigentlich der beste Spieler, wie wir wissen.
War unser Kolumnist damals bei der WM.
Kurierkolumnist.
Ja, und der Happel auch. Heute auch undenkbar. Ja. Aber ja, es war bei der WM, dass man das erste Match nur verliert.
Kann
passieren.
Totos Kilacci in Rom gegen Italien. Für Italien wäre es eine Chance gewesen, wenn sie da Österreich nicht geschlagen hätten. Ja.
Ein bisschen ist halt schief gegangen, die Tschechenpartie. Ne? Mhm. Ja. Wobei, damals war noch Tschechoslowakei, war noch eine Mannschaft.
Trotzdem war Eishockey dort die Sportart Nummer 1. Wir hätten geglaubt, wir gewinnen, aber dann war dieser Rückpass, den ein Lieder Hickers, den ein Lindenberger, das hat der Toni Pfeiffer auch schon mal mehr erzählt. Lange Rede, kurzer Sinn. Für dich war das die WM und unglaublich, dass man seit dort auf einen Sieg eigentlich warten. Es war dann 98-2 nochmal die WM mit die X, aber wir sind in der Vorrunde ausgeschieden. Jetzt hast du schon gesagt, wie die Gruppe bei uns ist. Sehr spannend mit Jordanien, Algerien, Argentinien. Aber die WM ist schon sehr speziell mit Infantino, was der so aufführt, was Trump aufführt und was erwartet uns da?
Wie gesagt, wir müssen uns überraschen lassen, aber ich möchte mich wirklich nur auf den Fußball konzentrieren und mich interessiert nicht, was der Trump macht oder der Infantino macht, sondern ich freue mich einfach auf dieses...
Werden die mitspielen? Glaubst du, dass
ich hoffe trotzdem, dass die mitspielen.
Die haben sich qualifiziert.
Sie haben sich qualifiziert und damit sind sie auch berechtigt, oder dabei zu sein. Aber ich glaube halt, es kommen vielerlei Dinge dazu. Nicht? Also du musst jetzt auch in der Vorbereitung extrem darauf aufpassen, wenn du große Strecken zurücklegen musst in der Matchvorbereitung. Die Regenerationsphasen werden durch das kürzer. Das wird dort auch die klimatischen Themen werden extrem werden. Also da musst du dich extrem gut vorbereiten. Das Quartier, das die Österreicher beziehen, spielt alles Stiegeln. Da sind sicher gut aufgehoben, aber am Ende des Tages wird es eine sehr, sehr anstrengende Reise dort, auch mit den Spielen. Also die Spiele werden sicher nicht leicht werden. Mhm. Davon können wir ausgehen, dass es gegen Jordanien und Algerien extrem schwierig wird. Ich hätte mir fast gewünscht, dass wir in der ersten Partie gegen die Argentinier spielen, weil die Argentinier erwiesenermaßen und an das zeigt die Vergangenheit, in die ersten Spiele immer schlecht reingekommen. Bei der letzten WM, glaube ich, das Eröffnungsspiel verloren gegen Saudi-Arabien. Dann haben sie davor dieses Eröffnungsspiel auch, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, haben sie auch verloren. Also das war vielleicht sogar besser gewesen, wenn du zuerst gegen Argentinien und dann gegen die anderen spielst. Aber ist kein Wunschkonzert. Jetzt ist unser erster Gegner Jordanien und da müssen wir sich top vorbereiten drauf. Aber ich denke auch, dass der Ralf Rangnick mit seinem Staff oder ganze Arbeit leisten wird und sie sicher was einfallen lassen wird. Also da, die werden top vorbereitet sein für diese.
99 Tage noch, wenn am 11. Juni die Weltmeisterschaft in den USA Kanada und Mexiko beginnt. Bleiben Sie dran, kurze Werbepause, dann werden wir auch über die österreichische Bundesliga sprechen. Und wenn wir Wolfgang Winheim da haben, müssen wir natürlich auch über den Skiweltcup und über die Skiweltmeisterschaft sprechen. Bleiben Sie dran, bis gleich nach der Pause. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. Heute mit Herrn WW, wie er in der Szene auch oft genannt wird. Wolfgang Winheim, eine Sportreporter, Sportjournalistenlegende. 1966, unvorstellbar, hast du beim Kurier deine ersten Artikel abgegeben. Warst immer für den Kurier tätig, längst innen der Kurierredakteur, auch als Sportjournalist längst innen. Hast erst am Sonntag eine Kolumne geschrieben über Licht und Schatten auf der, am Block West, weil man muss ja wirklich sagen, wir haben es auch Lob für 121.000 Euro, diese Wiener helfen Wienern gesammelt haben, die ganzen Fanclubs. Und dann haben wir uns aus David gefreut und dann war wieder mal zu berichten, dass Bengalen fliegen, Böller fliegen und so. Also das hässliche Gesicht, das die West auch zeigen kann. Du hast, glaube ich, tausende Artikel über Rapid und über dieses Problem des Rapid hat geschrieben. Und wenn wir dich schon da haben, wie geht's dir dabei? Jetzt auch mit vielem Abstand und mit viel Erfahrung, was so bei Rapid passiert und warum kriegt man das nicht in den Griff?
Ein bisschen haben die Verantwortlichen auch Angst. Auf der einen Seite, oder auch die Angst vor leeren Tribünen, die sie jetzt haben. Leider notgedrungen, aber natürlich, es ist immer wieder passiert, auch beim Präsidenten Edlinger, schon einmal
Blattstürmen, so jetzt draußen, wir sind alle vom Bauernhof.
Sonntagvormittag, die standen. Und dann kommen immer wieder die Jüngeren nach.
Wir reden jetzt von den Fangruppen-Ultras, die dann halt Druck machen, Mitgliedervereine einfordern und sagen, Platz, Stadionsperre gibt's nicht, wir wollen im Europacup mitfahren und egal was wir machen, wir sagen was.
Sie sagt, 90% sind in Ordnung und diese 10%, wobei ich glaube, wie auch Peter Bartelt, es ist wahrscheinlich besser weiß als ich glaube, dass die bei Rapid sehr wohl wissen, wer die Bösen sind.
Ja, ja. Und sie sind alle der Meinung.
Gegen die müsste man vorgehen, notfalls auch rechtlich, weil es ist, dass immer die Mehrheit dafür büßen muss, dass sie ein paar schlecht benehmen.
Kann nicht sein.
Und ein bisschen muss man sich die Engländer zum Vorbild nehmen, die haben zumindest in der Premier League gibt es keine Skandale mehr. Ne?
Nein, kein Zaun, kein Ding, das haben wir da mehrmals besprochen, wenn personalisierte Tickets sein, wenn du jeden zur Rechenschaft ziehen kannst, dann kriegst du das Problem in den Griff. Aber wenn du natürlich diesen Weg gehst, den Rapid geht, und ja, die Fans sind toll, wir wissen es alle, wir wollen das nicht wieder aufwärmen, aber es ist natürlich schon ein Thema, und du hast es auch mitbekommen, wie Transparente im Stadion geschrieben werden und dann aufgekommen, wie wer was dort zu sagen hat, Daumen auf, Daumen ab, wir brauchen nicht reden, aber es ist schon nach wie vor ein schlechtes Bild für die Bundesliga, wenn sowas vorfällt, weil das kommen jetzt Leute aus ganz Europa, um dort mit Bengalen und Böllern zu werken. Wir haben einen nulligen Tourismus anzogen.
Wobei mir schon auffällt, dass gerade in Deutschland große Vereine, wo die Fans sehr stark sind und die Ultras sehr stark sind, dass gerade die oft Schwierigkeiten haben mit 60.000 Zuschauern. Oder auch Schalke und auch Hertha BSC, die haben alle Probleme. Ne?
Also sie haben halt ein Bengalenverbot und es gibt halt Vorschriften, da wird dann rigoros vorgegangen und eingriffen.
Und ich verstehe auch nicht, ich weiß nicht, wo das, dass es so lustig ist, wenn man das alles wenn man das Stadion einnebelt. Ne? Ja. Ist auch nicht so lustig, wenn du spürst unten und du musst den Rauch einatmen.
Also, mit deiner Familie willst du nicht im Familiensektor gehen, auf der Pressetribüne. Die Fernsehzuschauer sind genervt, minutenlang wartest, bis der Nebel verzogen ist. Also es gibt keinen Sinn, aber es ist eine Form des Protests, den sie irgendwann in den Griff kriegen müssen und mit dem ganzen Zeug abfahren müssen aus dem Stadion, weil es ist gefährlich und es ist lästig und es dient eigentlich niemandem und der Sache schon gar nicht. Aber sonst, Bundesliga, wir sind jetzt eine Runde vor dem Strich Top 6, Flop 6, 2 aus 5. Wir haben letztens so geredet, 4 aus 8. Es ist spannend wie nie, ist auch schlecht wie nie. Jetzt, wenn man die Punkte anschaut, wer da Tabellenführer ist, so leicht war es noch nie davon zu sein. Aber 2 aus 5 von Rapid und Hartberg, der Andi hat sich festgelegt, es bleibt so wie es ist. Das hat er letzte Woche schon gesagt, die 6, die oben sind, bleiben oben. Unten, die sind hier, bleiben unten. Es wird auch so sein, wie du jetzt getippt hast für die neue Runde. Glaubst du auch, Hartberg, Rapid sind die zwei, die sich den Top 6 anschließen?
Ich glaube es auch, ja.
Okay, aber für Rapid wird es nochmal richtig
zittern. Ja, Zitterpartie wird es.
Und dann werden die Karten neu gemischt. Und dann wird sich Rapid irgendwann fangen oder so, wie der neue dänische Trainer sagt, erst im April und Mai, wenn es dann zu spät ist vielleicht.
Also ich glaube nicht, dass Rapid um den Titel dann mitspielen wird. Also ich schätze, so vierter Platz wird es werden.
Wieder vierter, ja. Fünfter, das sind die Platzierungen von Herrn Katz als Sportdirektor.
Der Austria traue ich ein bisschen mehr zu und muss ich sagen, Hut ab, wie sie die Mannschaft, das kriegt man sicher auch mit, was sich im Vorstand abspielt und diese Grabenkämpfe und dass es praktisch eine Trennung gibt zwischen dem, was am Spielfeld passiert und dem, was in den Sitzungszimmern passiert.
Und da merkst du auch, dass Kontinuität nicht nur ein Schlagwort ist, sondern dass im Fußball ganz, ganz wichtig ist, wenn man am Trainer und an einer gebauten Mannschaft mit klarer Struktur, Dragovic, Fischer und so, Stammkräfte festhält, dass man dann mehr erreicht, wie wenn man den Trainer aushört. Weil wir sind mit Peter Stöger in die Meisterschaft eingegangen, haben alle gejubelt, jetzt ist wieder ein neuer Trainer, sind wieder neue Spieler, ist da. Also dieses dauernde Umgang bringt im Fußball gar nichts.
Und es gibt ein gutes Beispiel, man kann natürlich sagen Einzelfall, aber Bodo Glimt, die Norweger, der Trainer ist dort seit 7 Jahren und die sind gut. Das andere Extrem ist, was ich nicht nachvollziehen kann, Real Madrid haut den Alonso raus, der nachweislich ein super Trainer, noch dazu einer bei Real groß geworden, also das sind Dinge und muss mir vielleicht, gibt mir da Andi recht, aber die Sportdirektoren, denen geht es eigentlich gut. Die sind immer ein bisschen aus dem Schneider und die schmeißen immer die Trainer raus.
Wobei, wenn wir sagen, die Trainer haben so einen Haltwert von 1 Jahr oder 2 Monate und die Sportdirektoren inzwischen auch nicht mehr 2 Jahre, 2 Monate. Also vielleicht werden auch die Sportdirektoren öfter gefeuert. Oder es gibt solche wie in Salzburg Ruben Schröder, der das Wappen küsst und am ersten Anruf sich dann wieder zurück nach Deutschland schleicht. Also es gibt bei den Sportdirektoren natürlich auch inzwischen schon mehr Bewegung, wie früher zum Geld gegen hat. Aber es zeigt sich halt immer wieder, dass Kontinuität im Fußball extrem enorm wichtig ist. Wenn man eine Mannschaft baut, auf der festhält, wie du immer sagst, deine Achse vom Abwehrchef über Mittelfeldregisseur und vorne und Junge dran einbaut und so eine Mannschaft, der Hierarchie hat, die passt. Und das vermisst man bei Rapid wirklich ein bisschen.
Ja, und da, wenn das oft die Präsidenten oder so die in der Führung sitzen, die glauben halt, wenn sie in der Mittelschule mit der Klassenmannschaft den Ball unfallfrei getroffen haben, verstehen schon was vom Fußball, dass die überreagieren, das verstehe ich noch. Nicht, dass ich es begrüße, aber die Sportdirektoren sind ja zumeist welche, die selber gekickt haben, ne? Und zum Teil auch gut Erfolge gespielt haben. Da denken wir, der müsste eigentlich mehr wissen, dass Kontinuität wichtig ist. Aber,
Wolfgang, du bist seit 1966 im Geschäft, hast viele erfolgreiche Mannschaften bei der Austria und bei Rapid gesehen, die Titel geholt haben, die Serienmeister waren, Cupsiege geholt haben, alles. Jetzt sind die zwei Wiener Vereine eigentlich außen vor, weil das nach Salzburg, nach Graz, auch Tirol da in den letzten Jahren immer wieder mitgemischt hat, in 2000er Jahren. Wenn du heute schaust, Personalkosten Rapid 28,5 Millionen aktuell. Das sind die offiziellen Kennzahlen, Finanzbericht der letzten Saison. Die Zahlen 56,4 Millionen sind die Personalkosten in Salzburg. Also wie viel Geld selbst im österreichischen Fußball dran ist. Ich meine, wir wissen, du lebst auf Teneriffa auch viel, das ist deine Wahlheimat, aber du hast sehr viel mit Spanien zu tun gehabt. Du weißt natürlich, was bei Barcelona und Real los ist, aber für Österreich sind die Zahlen, was Budgets betrifft, was das Personalkosten, was Spielereinkäufe, Verkäufe sind, das ist ja explodiert.
Ja, wobei wir, ich glaube, im Ranking, im Europäischen sind wir am 13. Stelle. Was die Wirtschaftlichkeit betrifft. Und ich habe den Eindruck, dass schon ein bisschen professionell gearbeitet wird. Und es ist halt so, wenn beispielsweise in Favoriten oder Hütteldorf 20.000 Leute kommen, wenn man das rundherum muss schon funktionieren. Und überall merke ich, da stehen beim Eingang livriert und höflich alles. Auch die Rechnung. Ja, und die rechtlichen Voraussetzungen, du musst auf vieles aufpassen. Du bist als Verein natürlich für vieles verantwortlich, wenn im Stadion was passiert. Also da ist da der Personalaufwand sehr groß geworden ist im Vergleich zu meiner Zeit. Ja, da sind ein paar Pensionisten gestanden, die haben ehrenamtlich dort dich eingewiesen oder auch nicht. Ne?
Also, nicht mehr vergleichbar.
Ja, aber natürlich, die Spieler verdienen gut, aber es ist nicht so, in der zweiten Liga zum Beispiel, die spielen um eine Marie, wo man vor 20 Jahren wahrscheinlich nicht gespielt hat oder vor 30 Jahren. Aber im internationalen Vergleich verdienen sie nicht Unsummen. Ne? Das ist ja auch der Grund, ich sage einmal Red Bull vielleicht ausgenommen, warum dann für viele leider auch die österreichische Liga nur ein Durchhaus ist. Ne?
Aber du hast es ja auch anders erlebt. Du hast ja die Zeit erlebt, wie ein Bloch hinkommen ist, wie ein Kempes gekommen ist, wie man einkauft hat Ende nie, wo es Rapid geschumpfen haben, ja, den FC Jugoslawien quasi, wie Otto Baric war, wo auf einmal gesagt hat, es ist für Österreich kein Platz. Und du warst einer, der im Tagebuch beim Kurier immer wieder geschrieben hat, Leitl, was ist, wir haben über 100 Legionäre, ihr nehmt alles ein und kauft es ein wie die Wilden. Das hat sich gedreht in eine Ausbildungsliga. Da hat man versucht, die Österreicher auszubilden und weiter zu verkaufen. Jetzt versucht man, junge Ausländer zu holen, die zu Geld zu machen, wie es bei Rapid ist. Also da war auch ein extremer Wandel, wie man Mannschaften baut.
Wobei natürlich die politische Situation auch mitspielt, weil wir hatten aufgrund unserer Neutralität und guter Beziehungen zum Ostblock, hatten wir damals Spieler, die wir heute nie bekämen. Ne? An Paninka, an Blochin oder
Schiffchen, also das
wäre undenkbar. Und alles. Genau, undenkbar, solche Granaten zu bekommen. Ne?
Vicevic, Simovic, also ja. Auch in weiterer Folge.
Ja, die Austrianer, die Litauer, ja, nicht, ob das der Beko war, war Olympiasieger mit der Sowjetunion. Ne? Das ist aus Litauen, aber war Olympiasieger mit der Sowjetunion.
Das hat sich da radikal geändert.
Diese Spieler, die Vanillaschi, undenkbar, mit der heutigen Zeit.
Den Kapitän gewesen,
WM-Spieler. Absolut, keine Frage, Panenka Tetto, also das waren dann halt die Guten, aber da ist halt auch viel Schindluder getrieben worden und dann ist halt auch eine Schwemme gekommen von Spielern, die man eigentlich selber machen müsste. Und das ist jetzt auch, letztens hat der Betzel bei uns am Stammtisch gesagt, wenn Rapid Innenverteidiger oder Verteidiger nicht mehr selber zusammenbringt in einer tollen Akademie, die er hat, dann läuft irgendwas falsch. Also da sollten sich die Vereine auch hinterfragen und die Sportdirektoren. Wir haben eine U17-Vize-Weltmeisterschaft geholt, wir haben gute Ausbildungsstätten bei Austria und bei Rapid. Solche Spieler müssen wir nicht selber ausbringen.
Nein, man muss sagen, österreichweit, weil auch die nicht nur Austria und Rapid im Nachwuchs wirklich sehr, sehr gut arbeitet, sondern es ist ja überall in Österreich, ob das jetzt beim LASK ist, bei Sturm ist, die haben richtig gute Nachwuchsspieler. Am Ende des Tages zählt aber dann trotzdem, ist es ein Tagesgeschäft und du musst erfolgreich sein, du musst liefern, nicht? Und wenn du nicht lieferst, bist du Geschichte. Wenn wir zuerst gerade jetzt noch geredet haben über diese Sportdirektoren, natürlich sind die heute auch schon ausgezahlt und jetzt, die haben noch immer ein Jahr länger Überlebensfrist wie jeder Trainer, aber sie sind auch schon sehr, sehr unter Druck, nicht? Und das ist dann schon auch ein Ding, wo du nachdenken musst. Die Einkaufs-, wenn wir jetzt über Rapid reden, Einkaufspolitik von Rapid, mit dem Hintergedanken, junge ausländische Spieler zu holen, die dann da ein halbes Jahr, Jahr vielleicht in der Mannschaft zu etablieren, weiterzuentwickeln und dann wieder teuer weiter zu verkaufen. Das ist ein Modell, das uns Salzburg vorgezeigt hat. Und jetzt ziehen sie mittlerweile alle nach. Das muss aber deswegen nicht funktionieren. Weil
vor allem, wo international was reißen. Du hast nicht 36, das ist in der Konferenz.
Es ist trotzdem so, Salzburg, wenn man da sich einmal die Mühe macht und schaut, was hat Salzburg in den letzten 10 Jahren alles an Spielern geholt und was haben sie dann wieder weiterverkauft, da bleiben viele über, die überhaupt kein Thema waren, die sich wirklich teuer geholt haben und die dann überhaupt nichts geworden sind. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen.
Aber sie haben 2025 offizieller Finanzbericht der Bundesliga immer noch 156,7 Millionen aus Transferen gemacht. Das waren zwar 26 Millionen weniger als das Jahr davor, wo es
ja, es ist ja immer so, Peter, du brauchst ja nur, wenn du 10 Spieler holst, einen Treffer.
Ja. Und die haben alle.
Damit rechnen sie alle anderen. Ne? Dasselbe hat der Sturm vorgezeigt. Ne? Man hat den hell und, glaube ich, kalt um ein Poppenspiel und haben es zehnfache weiterverkauft. Ja. Das ist halt
Mäcki Kaka bei Rapid hat auch mit Sangaré und Janssen vor 1,9 Millionen Spielgeld auf einmal 19 Millionen gemacht und auf einmal war er der Jungstar, der Manager mit allem drum und dran. Ist ja eh gut, aber es geht halt... Schwierig ist halt, du musst halt dann auch liefern als Verein und die Leistung bringen im Europacup, in der Gruppenphase kommen, weil so wie Rapid in der Gruppenphase kommen und dann nur verlieren und 36 zu werden, da wird da keiner nachkaufen.
Nur einmal, es ist ja auch jetzt mit dem neuen Rapid-Trainer, wenn irgendein anderer Trainer, ein Österreicher, sich dort hinstellt und hat gesagt, wir werden die Rapid, so wie man sich vorstellen, im April oder Mai sehen, dann hätte er zusammenpacken können. Nicht? Und jetzt haben wir halt einen dänischen Trainer bei Rapid, der erst einmal die Liga kennenlernen muss, der muss also mit die eigenen Spieler kennenlernen und die von den Gegnern rede ich gar nicht, nicht. Und der sagt, im April oder Mai wird man Rapid sehen, wie es gehört. Da kann alles schon spät sein.
Ja, werden wir sehen. Die letzte Runde, es wird sehr spannend. Also ihr seid beide der Meinung, Rapid schafft. Wir wollen die Top 6 sehen. Die Überraschung ist Hartberg. Manfred Schmidt, A-Verein ist immer oben dabei, der dann, könnte mal Alltag, kann mal da war der WAC letztes Jahr noch einen Titel mitgespielt und Kapsiger und der Kübauer geworden. Kübauer ganz am Ende, so wie die Austria, die haben sich beide, die Austria und der LASK haben sich sensationell erfangen, aufgrund ihrer Trainer, der eine, weil sie Kontinuität beim Kollegen in Favoriten gehabt haben und der Kübauer halt LASK wirklich umgerissen hat und einen sensationellen Erfolg hat. Zweite Liga hast du angesprochen, sehr schwieriges Pflaster, Stripfing haben wir verloren. Jetzt haben wir am Sonntag LOL 1 Live-Spiel, 10.30 Uhr in der Südstadt, Admira gegen Austria Klagenfurt. Klagenfurt kann nicht mehr anreisen, weil sie nicht übernachten, sondern 5 Uhr in der Früh treffen in Klagenfurt, im Bus steigen, in die Südstadt fahren und wieder zurückfahren mit Jausersackerl. Das ist auch nicht, was zweite Liga hergeben sollte.
Wobei mir... Ich muss gestehen, da weiß ich keine optimale
Lösung. Du schaust den Jänner noch, du gehst auf die Orate, kennst den Fußball, der da gespielt wird.
Weil das Problem in der zweiten Liga ist, du kannst nicht mit lauter, also Spieler spielen, die beruflich noch tätig sind, weil wenn du den Vorarlberg spielst, musst du am Donnerstag wegfahren. Und
weiter 18 Uhr spielen.
Und die Firmenchefs, die an eine Anstellung geben, so mit Augenzwinkern, der nie da ist, die werden seltener.
Das hat sich aufgehört, das ist Profis. Aber wie geht sich das aus dann mit dem Mindestbruttogehalt, den es halt gibt für solche
Menschen? Ich habe zum Beispiel Rumdorf von Peter Barkholz Haustür, die sind Überlegener der Bönfel Regionalliga, die wollen gar nicht oder aufsteigen, weil sie, oder können nicht, weil sie die Auflagen nicht erfüllen. Ne? Ich verstehe auch andererseits die Bundesliga.
Jetzt haben wir aber in der zweiten Liga zum Beispiel Tabellenführer Amstetten. Ja. Amstetten steigt auch nicht auf, hat nicht angesucht um die Lizenz. Also es wird wohl gehen, weil wir haben einen sensationellen Vierkampf, es ist extrem spannend. SK in St. Pölten, die Admira und der FAC, der auch noch in der Verlosung ist, aber die Amstetten sind jetzt Tabellenführer. Nur um das Stadion und ganze Umfeld und der Verein sagt, wir sind nicht bereit, um oben zu spielen.
Man, das spricht natürlich auch für eine Vereinsleitung, wenn sie sich selbst richtig einschätzt. Nicht? Zum Beispiel Löwendorf. Ne? Ja. Die sagen, das können sie nicht in Schulden stürzen. Ne? Also ich weiß keine Lösung. Die andere Seite, die Bundesliga verlangt natürlich einige Auflagen. Ja, ich soll auch das Fernsehturm und hinterher. So die Bundesliga will natürlich auch gut verkaufen, ihr Produkt. Das sehe ich auch ein. Also dann gibt es viele wieder die ewige Diskussion, vielleicht doch drei Regionalligen aufgeteilt, aber...
U21-Meisterschaft wieder.
Die Revue. Alles erlebt,
Nein, wir haben alles schon erlebt, aber es ist sehr schwierig und vor allem an der Schnittstelle Profi, Amateurfußball, Regionalligen, Bundesliga, da hat es immer gezwickt und gezwackt und wir haben jetzt einige Jahre mit den Zehnerligen das durchgebracht, aber jetzt ist es halt wieder so, dass es sehr schwierig ist. Und wir haben jetzt gerade wieder die Phase, wo Lizenzierung angesagt worden ist. Ja, Wacker Innsbruck will rauf. Die kommen wieder. Da ist auch ein Modell mit Los Angeles und da schaut mit Bayern und Kooperationsspieler, die wollen schnellstmöglich als Durchzug in die Bundesliga. in der Mitte Volzberg, die ja abgestiegen sind und das Ohr getroffen hat, die wieder rauf wollen und ein gesunder Verein mit allem drum und dran. Ja, und im Osten wird keiner aufsteigen, so wie es ausschaut. Es hat Horn und Oberwart haben die um die Lizenzierung angesorgt, aber man müsste erst oder zweiter werden, um aufzukommen, also wirst du es nicht spielen.
Vor allem den Oberwart hat er jetzt, glaube ich, gegen die Young Violets daheim verloren. Also die werden wieder, das wird ja wahrscheinlich wieder nicht ausgehen. Nicht? Und die jetzt vorne sind, weil Leobendorf ist ja zum Beispiel, die haben vorher gesagt, gegen einen Abstieg gespielt und heuer ist dann klarer Tabellenführer, haben einfach einen Lauf. Dann kommt hinten noch, glaube ich, Lognitz ist noch mit in der Verlosung. Und dann ist schon aus. Nicht? Und die haben ja alle nicht angesucht.
Nein, das geht auch nicht. Es wird aus dem Osten niemand in der dritten Liga aufsteigen, in die zweite Liga. Das heißt, es wird wohl Wacker und Volzberg, so sie es sportlich schaffen, das schaut danach aus, hinaufkommen. Und dann gibt es noch einen Absteiger oder keinen Absteiger. Werden wir sehen, wie das in der zweiten Liga läuft. Skifahren. Ich will jetzt einen echten Cut machen, weil du ja doch über 15 Skiweltmeisterschaften mitgemacht hast, jetzt Olympische Spiele vor der Haustür, wie viele im Fernsehen angeschaut haben. Beim ÖSV läuft es nicht so, weil die Zeiten von Hermann Mayer und Hirschers und Konsorten sind vorbei. Jetzt haben wir einen Odermatt und die Schweiz ganz gut da. Schmunzelst du da, wenn du das siehst? Ist das ein Zückeln oder hat man was verschlafen?
Ja, ich will den neuen ÖSV nicht die Schuld geben, aber natürlich gibt es mir zum Beispiel zu denken, dass gerade die großen klassischen Skiorte, Adelberg oder Kitzbühel, ne, wer hätte geglaubt, dass der letzte Kitzbühler Sieger in Kitzbühel der Hansi Hintersee ist, noch immer.
Der letzte Olympia ist Klaus Hulzenbach, also nordische Kombinierer, aber kein Ski.
Und ist Adelberg, seit Schranz kommt auch nichts mehr nach.
Vor den und
so. Aber man, das
da kann man die Matzen noch dazu erzählen, weil es ist alle zwar Hirsch, aber da haben Crazy Hort, also muss ich als Oberländer gefordert auf die Matzen dazu erzählen. Ja,
aber der kommt nicht aus dem verwöhnten
St. Anton,
Anton oder mal gut.
Aber du hast die Geschichten oft geschrieben. Du schreibst ja auch für die Fußballer, dass sie nicht so dumm sind, wie die Leute manchmal glauben, weil das sind sehr intelligente und mature Leute dabei. Ja. Und beim Skifahren ist halt auch so, dass diese Bauernburmen und aus den Orten sind halt Hoteliers sind inzwischen.
Ja, genau.
Die haben andere Geschichten
beim Skifahren. Und das weißt du als
Fischer, das ist einfach aus.
Besser, aber wobei ich immer sage, ich habe immer gemerkt im Skizirkus, dass alle Fußball interessiert waren. Ne? Ich habe nur einziges Mal gestritten mit, da haben sich der Ortlieb und der Assinger irgendwann angeschaut, im 97 oder 95er Jahr im Fernsehen, im Val d'Isère, Saint-Étienne oder so, im Europacup und sind gesessen, geschumpfen. Und die haben super gespielt. Ne? Ich habe damals gesagt, und der Margret Werner war damals noch Trainer beim ÖSV, und hat gesagt, los reden die zwei, die haben keine Ahnung. Ne?
Also ich habe nicht gewusst, dass der 12 Kilometer läuft und Zweikämpfe und alle, physisch beieinander
sind. Und da muss ich schon sagen, mir hat es immer geärgert im Skizirkus, wenn ich gehört habe, nicht die Fußballer und hin und her. Also ganz so ist auch nicht. Und man muss immer unterscheiden zwischen Einzelsport und Mannschaftssport. Ne? Aber
jetzt ist die Schweiz aber dran. Und Odi ist ein herausragender Skifahrer, wenn man sieht, jetzt hat eingehalten Hermann Mayer mit 4er-Hose, jetzt ist der Nächste dann, dass er sich den Hirsch holt, da sind wir uns einig, das wird er schaffen, der ist jung.
Ja.
Und selbst die Stenmark-Marke ist für den Odi, der wieder 4 Kristallkronen, die großen drei Kleinen holt, also ist ein außergewöhnlicher Skifahrer, den Österreich derzeit nicht hat.
Na, Sie haben natürlich im Abfahrtsbereich haben Sie den Vorteil mit Zermatt, fixe Rennstrecken, dort können sie ganzjährig trainieren, aber sie kommen trotzdem zu uns auf die Reiteralm auch immer wieder.
Haben wir also, Franz Heinze jemand, der für Nachwuchs
schaut? Ja, also ein bisschen ist schon was verschlafen worden, wobei ich...
Sie haben es viel gelitten unter Österreich und haben dann auch alles besser gemacht.
Aber wir haben zum Beispiel überall Trainer, wir haben den Mitter, der in Norwegen erfolgreich war, wir haben den Pfeiffer, der erfolgreich war in der Schweiz, wir haben die alle, Andi Evers, der erfolgreich war, mein Hermann Mayer, wir haben die alle mit zurückgeholt, man kann mit, warum waren die im Ausland erfolgreich und bei uns nicht so. Ne? Mhm. Also die Frage muss man sich stellen. Ne?
Feind auf morgen geht halt nichts, die werden auch eine Zeit brauchen, so bis beim Fußball.
Aber es wird wieder mal raufkommen, aber das allein zu sagen, ja gut, das ist Wellental, wer man überwinden, muss man schon wahrscheinlich an der Basis was machen. Und ich sage nach wie vor, als ein Schröcksnadeltyp, dort hat der ÖSV nicht mit allen seinen Eigenarten.
Diktatorischen.
Ja, aber der hat.
Er hat vor allem Geld aufgestellt. Ja. Am Ende des Tages geht es um viel Geld, weil du hast viel Trainer für jeden Athleten, fast einen Betreuer. Du brauchst ein Riesenbudget und das hat der Schröck halt kennen. Und je mehr Geld, umso mehr Qualität hat es geheißen. Derzeit haben wir vielleicht auch ein bisschen ein Problem in der Forschung, seit Toni Geger nicht mehr der Forschungsminister ist. Also ich habe den Eindruck, dass man nicht die schnellsten Ski haben, gerade bei den Frauen, Conny Hütter oder so. Also auch im Materialsektor hat der Schröck sich oft gelitten bei gewissen.
Ist ein heikles Thema, allerdings gibt es wieder Erfolge auf österreichischen Skien von den Ausländern, von Braten und Brignone und hin und her.
Ja, österreichische Ski halt auch inzwischen.
Ja, natürlich chinesisch-österreichisch, aber ja, der Fischer ist, glaube ich, noch ein österreichischer. Aber ich will keine Werbung machen jetzt.
Ja, gut, Andi. Frauenfußball noch zum Abschluss. Du hast dir angeschaut, Österreich hat verloren gegen Norwegen. Das war der Auftakt. Am Samstag spielt das österreichische Frauennationalteam in Koper gegen Slowenien. Die haben in Dresden in Deutschland 0-5 verloren. Also Slowenien müsste man da auf Augenhöhe haben und da sollte man da was reißen. Wobei in der Gruppe es relativ egal ist, weil Gruppensieg Deutschland, Norwegen werden wir nicht machen. Und selbst der Vierte ist nicht ausgeschieden.
Ja, das, was sehr komisch eigentlich ist, ne, diese, egal ob die jetzt ein Zweiter, Dritter oder Vierter wird, ich glaube, über den ersten Platz brauchen wir nicht diskutieren, den wird Deutschland auch mit Sicherheit haben, aber ob es jetzt ein Zweiter, Dritter oder Vierter ist vollkommen wurscht, du musst dann, kannst in die Quali gehen, nicht für diese WM. Und das ist halt einmal gut. Das andere ist halt, wir brauchen auch natürlich
Ergebnisse. Wie steht die Mannschaft da?
Gestern war die Leistung war im defensiven Bereich, kann man gut sagen, da hat man viel gesehen, dass sie defensiv sehr stabil sind, aber unser Problem liegt natürlich in der Offensive und im letzten Drittel und da haben wir halt im Moment wirklich unsere Problemchen, die Aktionen richtig fertig zu spielen, richtig Torgefahr auszustreuen, auch diese Torjägerinnen, die wir jetzt gehabt haben, die sind uns auch ein bisschen verloren gegangen. Da müssen wir halt schauen. Wir brauchen für die Offensive, müssen wir wirklich dahinter sein, da brauchen wir wirklich was. In der Defensive, glaube ich, stehen wir stabil. Man muss aber fairerweise auch dazu sagen, es haben gestern auch wirklich wichtige Spielerinnen gefehlt, mit der Zatrazil, mit der Höwinger, Burcella, die alle verletzt sind, auch im Tor die Zinsberger, obwohl die El Sharif meines Erachtens keinen Fehler gemacht hat und auch beim Tor total schuldlos ist. Aber nichtsdestotrotz sind das alles Spielerinnen, die extrem wichtig sind für uns und die fehlen uns halt im Moment und das ist halt auch so.
Ja, Frauennationalmannschaft werden wir beobachten. Du hast durch das eine Ligapause mit USV Neulenkbach, hast dann noch 3 Spiele, vor dort auch geteilt wird. Da gibt es aber die besten 4 und die schlechteren 6, Aufstieg und Meisterschaft. Und ja.
Eine Frage aber nur zum Andi. Ich habe den Eindruck, bei den Frauenfußball, dass unheimlich viel in Parks und so, dass sehr viele Mädchen es spielen. Ich kann mich erinnern, zu meiner Zeit war das verböhnt.
Also, das hat sich geändert.
Also wirklich verböhnt.
Auch in den Schulen drin.
Auch noch beim Studium, wenn du gesagt hast, du warst der Fußballer, hat die Frau die Nase gerümpft und Mädchenfußball war überhaupt nicht denkbar. Ne? Und ich glaube, dass langfristig, natürlich gibt es noch immer viele, auch gerade in meiner Generation, die über Frauenfußball nur so ein bisschen abfällig reden oder ein bisschen blöde Witze machen. Aber selbst wenn man sagt, man darf nicht Frauen mit Männern vergleichen, obwohl der Andi gesagt hat, wenn er sagt, wir haben momentan Probleme im Offensivbereich, kennt man praktisch einen Durchschlag von den Männern in der Bundesliga, könnte man sagen. Aber ich finde, dass es der ganze Fußball profitiert davon, wenn sich Mädchen für Fußball interessieren. Natürlich. Und ich kenne wirklich einige, auch in meinem Umfeld, die 14-jährige Marlon, die reden über 3- und 4er-Kette und hin und her. Also das wäre vor 20 Jahren.
Nein, das ist ja, immer der Zulauf
zu den Vereinen. Der Zulauf bei den Vereinen wieder. Ja. Je besser du das magst, also man müsste wirklich pro Halbjahr 2 Sichtungstage machen. Da kommen da wirklich 20, 25, 30 Mann daher und die wollen in einem Verein Fußball spielen. Und das ist schon einmal sehr, sehr positiv, nicht? Und genau das müssen wir halt ausnutzen. Und dann wird über Jahre, das wird ein bisschen dauern, aber dann werden wir auch in der Breite mit dem Frauenfußball viel besser dastehen. Und das wird für die Nationalmannschaft in weiterer Folge dann gut sein, für die Bundesliga, für die Frauenbundesliga gut, fürs Nationalteam gut. Und teilweise werden sie halt auch wieder ins Ausland gehen.
Das zeigt halt auch, dass Fußball ein Weltsport ist. Und wir sehen es ja bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften bei den Frauen. Der Zulauf ist groß, der ist interessant, Familien sind da. Und es wollen die Kinder und Jugendlichen in der Schule. Und es ist ein Mannschaftssport, es ist gut. Und Fußball ist halt einfach ein Sport, den jeden interessiert und wo jeder mitreden will und jeder dabei sein will. Und deswegen, warum die Mädchen und Frauen natürlich auch dabei sind, ist logisch. Und die Bundesliga braucht ihre Sichtbarkeit. Wir sprechen die Themen immer wieder an, aber es ist angekommen. Es geht nicht mehr weg und es wird nicht mehr schwächer, sondern es wird besser. Ja. Aber ja, wir haben schon vorher eine Stunde gequatscht mit dem Wolfi Winheim, weil wir sehr interessante Geschichten erfahren haben, wie die Ausstellung auf Skilager war, beim Uli Spies in Meierhofen und. Wir könnten noch Stunden reden. Ich freue mich sehr, dass du am Stammtisch warst. War eine sehr kurzweilige Sendung. Danke, Andi. Bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris.